Die Schaltung nach Peru sollte stehen, aber ich glaube, die hören uns noch nicht. Von dem her machen wir erstmal die Runde mit der Peru AG. Die Feli ist zum ersten Mal da. Hallo, wie bist du? Wie bist du zur Peru AG gekommen?
Das hat so funktioniert, dass ich von Frau Kustermann, meiner Spanischlehrerin, davon erfahren habe und dann im zweiten Halbjahr dann eingestiegen bin letztes Jahr, weil Freunde von mir davon erzählt haben, dass es so Spaß macht, und dann habe ich da auch mitgemacht.
Flori, du hast schon mal erzählt, aber Florian, Entschuldigung, der wichtigste Teil des Namens. Was hat sich getan in den letzten 2 Monaten, seit ihr hier wart, in der letzten Sendung?
Ja, also wir hatten ja das Benefizkonzert, das war das wichtigste Ereignis in den letzten 2 Monaten, würde ich mal sagen, und die Vorbereitungen dazu. Aber ansonsten waren ja die Weihnachtsferien dazwischen, und in denen waren wir nicht aktiv, weil wir alle Schienen oder Schlittenfahrten oder sonst was waren.
Klare Sache, aber das Benefizkonzert war ein großer Erfolg?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Volle Hütte?
Es war ein Mammutprojekt und der ganze Raum war voll, also es waren echt hunderte Leute da und Kuchenverkauf und alles. Nein, der Kuchen war sogar kostenlos, aber man durfte spenden am Essenstisch und da kam richtig viel Geld rein. Das hat den Leuten super gefallen, auch die Musiker hatten Spaß, war echt eine gute Sache.
Was ist genau gelaufen?
Da waren eigentlich so ziemlich alle Musikstile vertreten und richtig viele Instrumente. Sehr viele Klavierspieler, mehrere Streicher und ein Chor und eine Band, 2 Bands sogar. Das war also ein sehr reichhaltiges Angebot.
Und nach Kassensturz, wie viel ist übrig geblieben?
650 Euro.
Dann haben wir jetzt hier nochmal den Viktor im Bunde, der nächstes Schuljahr dann im August nach Villa El Salvador gehen wird. Wie kam es bei dir zu der Entscheidung?
Ging eigentlich recht spontan. Ich wusste, dass ich nach der Schule ins Ausland will und das eventuell mit einem freiwilligen sozialen Jahr verbinden, und hatte eigentlich die Hoffnung auf ein Jahr im Ausland schon aufgegeben, weil ich dachte, ich habe die Fristen alle verpennt. Und dann hat auch Frau Kustermann, die auch meine Spanischlehrerin ist, in der 12. Klasse noch gefragt, wer denn ein Streichinstrument spielt und eventuell Lust hat nach Peru, und ich habe dann sofort zugesagt. Und seitdem bin ich auch erst in der Peru AG.
Also deine Aufgabe ist dann auch klar, dass du Streicher unterrichten wirst?
Genau, ich übernehme die Stelle von der Mona, so wie ich das jetzt bis jetzt verstanden habe.
Und die Mona ist jetzt gerade dort. Mona, wie geht's dir? Wie läuft die Streicher AG? Probieren wir es nochmal.
Gut, also jetzt gerade ja Ferien und im Januar wird im Colegio so Sommerkurse angeboten. Also Vacaciones Útiles, nützliche Ferien heißt es. Und da können sich halt die Schüler für verschiedene Talleres einschreiben. Und da gibt es auch Musik. Und da habe ich auch wieder eine Gruppe von Geigenschülern und mit denen mache ich weiter. Und der Musiklehrer, der Mario, macht auch ein Musiktaller. Also es wird überall Musik gemacht hier und auch andere ganz viele Sachen. Weil Januar, Februar sind ganz Peru Ferien. Und in den meisten Colegios ist es so, dass in einem Monat freiwillige Kurse angeboten werden und der Februar ist dann ganz frei.
Was hast du dann zu tun? Machst du nicht auch Ferien? Was gibt es in den Schulferien für Freiwillige an der Schule zu tun?
Also man ist da ziemlich frei. Man muss sich einfach selber, hatten wir die Möglichkeit, uns Karriere zu überlegen, die wir machen. Also ich mache einfach mit Geige weiter. Die Anna, die andere Freiwillige, die macht Deutsch. Und genau, aber da ist man ganz frei. Also wir hätten auch andere Sachen anbieten können und es kommt einfach darauf an, wie viele sich einschreiben und genau, was im Colegio gerade gefragt wird.
Das ist erstmal der Stand der Dinge im Colegio. Und was ist der Stand der Dinge bei Stereo Villa, im Centro de Comunicaciones? Hallo Anna und Alexandra.
Hallo, hallo. Ja, also bei uns läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben halt neben dem Programm Tuvia, das halt über interkulturelle Themen zwischen Deutschland und Peru handelt, auch noch ein anderes Programm dazu bekommen. Also Tuvia haben wir nur einmal im Monat und das andere Programm, das Ablemos heißt, haben wir jetzt jeden Tag von 9 bis 10 Uhr in der Früh, also in Peru, peruanische Zeit, ist ja dann
3 Uhr bis 4 Uhr genau. Nachmittags in Deutschland.
Ja.
Jeden Tag eine ganze Stunde zu füllen, was kommt da? Was ist da im Programm dann?
Da kommen alle möglichen Themen von wegen Rezepte, Gesundheitsfragen, legale Fragen, Bücher, die man so, hier, wie heißt es, Vorschläge, genau. Was man lesen könnte und alle möglichen Sachen. Das ist mehr so eine magazinmäßige Sendung, die halt eine Stunde lang, reden wir dann halt über verschiedene Themen.
Es ist halt auch so, dass Tuvia vor allem eher so ernstere Themen beherbergt und das Ablemos, also so heißt das Programm, das wir jetzt auch noch dazu bekommen haben, eher Spaß machen soll am Zuhören. Also die Leute sollen sich entspannen, Spaß haben und wenn sie möchten, können sie uns auch anrufen in der Kabine und Fragen stellen und solche Sachen halt.
Alles auf Spanisch?
Also es macht auch ziemlich Spaß. Ja, alles auf Spanisch.
Genau.
Alles auf Spanisch.
Und da seid ihr inzwischen so fit, dass ihr jeden Tag eine ganze Stunde plaudern könnt und dann auch noch die nuschelnden Anrufer versteht?
Ja, also wir sprechen schon, die Anrufe sind manchmal ein bisschen schwierig. Heute zum Beispiel hatten wir ein Interview mit einem, wie heißt das auf Deutsch?
Mit einem Anwalt, ja, der genau. hat über eine rechtliche Frage geredet und es war wegen der schlechten Qualität von der Verbindung war es sehr schwer, ihn zu verstehen. Aber okay, sonst an sich ist es normalerweise schon gut. Also ich habe persönlich jetzt kein Problem sonst.
Nee, auch nicht.
Was wollen die Leute sonst wissen denn, wenn die anrufen bei euch in der Show?
Die Sache ist, bis jetzt hat noch keiner angerufen. Das waren eher so Facebook-Kommentare. Und die stellen dann halt meistens immer so Fragen zu dem Interview. Zum Beispiel hatten wir einmal ein Interview mit einer Ärztin über, wie soll ich meine Haut schützen im Sommer? Und dann haben die Leute solche Sachen gefragt, wie darf ich mein Kind von 7 Monaten mit an den Strand nehmen? Oder wie oft muss ich Sonnencreme benutzen, um meine Haut zu schützen?
Und das könnt ihr alles beantworten? Da seid ihr jetzt die Experten dafür? Macht dann ganz schnell Recherche?
Antworten nicht wir, sondern die
Experten. Es genau. gibt so Experten, werden eingeladen zu verschiedenen Themen, die wir an dem Tag haben. Und dann zum Beispiel haben wir halt einmal einen Anwalt, einmal eine Ärztin und so weiter, weil verschiedene Experten und die beantworten dann die Fragen, weil natürlich wir wissen das jetzt selbst nicht, die genau exakten Antworten, was jetzt wirklich genau das Richtige ist zu tun.
Und inwieweit könnt ihr da die Themen auch selber auswählen?
Die Sache ist, wir haben eine Kollegin, die für die Produktion zuständig ist, die kümmert sich dann darum, dass die Experten kommen, kümmert sich auch darum, was wir an dem entsprechenden Tag bringen. Zum Beispiel haben wir nicht jeden Tag das Gleiche, sondern am Montag stellen wir zum Beispiel die Bolsa Laboral vor, wo wir halt Arbeitsplätze anbieten, also den Leuten berichten sozusagen, wo sie Arbeit finden können, falls sie welche suchen. Am Donnerstag haben wir Tipps über, wie man sein Haustier halten sollte, was man ihm zu essen geben sollte und so weiter. Also das ist jeden Tag was anderes und darum kümmert sich auch diese Kollegin, die für die Produktion zuständig ist. Natürlich helfen wir ihr auch dabei, aber sie ist halt die Leiterin sozusagen.
Und was für Arbeitsplätze habt ihr bisher schon vermittelt? Was ist da im Angebot und was suchen die Leute?
Was war das?
Einmal eine Putzkraft
und das andere war mit irgendwas mit Vögeln. Ich weiß auch nicht. Also
man muss aber wissen, wir sind erst seit diesem Montag.
Ja, erst am Montag haben wir
angefangen. Also ist der dritte Tag heute erst, dass wir die Sendung haben. Aber es geht halt so jetzt weiter bis zum Ende 2015 auf jeden Fall, haben sie gesagt, dass die ganze Sendung läuft. Also die Freiwilligen, die nach uns kommen, werden dann auch irgendwann, wahrscheinlich sofort, aber irgendwann auch dann versuchen, die Sendung zu übernehmen. Kommt drauf an, halt, wie sie es mit den Spanischkenntnissen und so aussieht.
Dabei wäre es halt ja wirklich gut, dass sie gute Spanischkenntnisse haben, weil es ist schon schwierig, mit wenig Spanisch da jetzt eine ganze Sendung zu füllen. Weil manchmal ist es halt so, dass Freiräume entstehen, in denen wir halt improvisieren müssen und irgendwas reden müssen, weil gerade zum Beispiel der eingeladene Experte noch nicht da ist und dann müssen wir halt irgendwie den Raum füllen und dann müsste man halt schon gescheite Spanischkenntnisse haben, um das zu schaffen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, aber man kann es machen.
Dann plaudert ihr einfach munter drauf los und über Gott und die Welt auch?
Ja.
Oder wie improvisiert ihr? Und wie ist es so jetzt von der quasi Belastung auch, ne, von der einmal in 4 Wochen, einmal im Monat Sendung zu einer täglichen Sendung? Kriegt ihr es gebacken oder ist es noch ein bisschen ein Tick zu viel?
Bis jetzt schon. Aber man muss auch sagen, wir sind ja erst dritter Tag. Also ich glaube schon, dass wir es hinkriegen werden, aber
es ist auch besser so, weil dann hat man auch mehr zu tun. Also ich bevorzuge, mehr zu tun zu haben, als gar nichts zu tun zu haben. Das war halt am Anfang so. Da war es halt ein bisschen so, da hatten wir noch nicht wirklich richtige Aufgaben, was sollen wir machen und so weiter. Und das baut man sich halt so langsam auf. Man muss halt dann auch Vorschläge bringen, sagen, ja, kann ich das und das machen. Und jetzt ist halt so, dass wir schon eigentlich viel zu tun haben. Und ich finde es gut persönlich.
Und weil uns interessiert natürlich auch, was ihr bei Tuvia macht. Wir machen hier jetzt gerade Tuvia live mit euch. Ihr macht dort Tuvia meistens ohne uns. Aber was waren da bisher eure Themen? Wenn es darum geht, auch um interkulturelles Lernen oder auch um die Städtepartnerschaft, hat die da auch einen Platz?
Hatten wir bis jetzt noch nicht. Was hatten wir als erstes?
Als erstes hatten wir, also es war ein Tag, wo Mauerfall.
Ja, 3. Oktober war das erste Mal.
Und da haben wir über Mauerfall geredet und aber auch über den Freiwilligendienst insgesamt. Also wir haben halt zum Beispiel Mona interviewt und auch die andere Anna, die hier im Feria de Rea ist. Und haben halt über die Streaming-Dienst geredet. Dann hatten wir auch einmal eine Sendung über die Kartoffel. Also es hört sich vielleicht lustig an, aber die Kartoffel halt, weil die aus Peru stammt und aber auch in Deutschland so wichtig ist, so ein wichtiges Nahrungsmittel ist. Deswegen haben wir halt das verglichen, wie es ist so in Peru und in Deutschland.
Dann hatten wir über den Klimawandel und auch über die COP20, weil die hat ja letztes Jahr hier in Lima stattgefunden und da haben Anna und ich bei einem Projekt mitgemacht, das hieß Klimareporteros. Und da waren wir halt 2 Wochen lang unterwegs auf den verschiedenen Side-Events, die hier stattgefunden haben und haben halt über verschiedene Themen Artikel geschrieben, wie zum Beispiel das Wasser in Villa El Salvador, oder? Ja, das Wasser in Villa El Salvador. Dann haben wir auch ein paar Jugendliche interviewt darüber, ja, weißt du, was die COP20 ist, was sagst du zum Klimawandel und so weiter. Und solche Sachen halt. Also haben wir verschiedene Artikel geschrieben und die Informationen, die wir daraus, haben wir halt auch daraus hergenommen und eine Sendung darüber gemacht.
Das klingt natürlich sehr spannend. Das war der größte Klimagipfel sozusagen oder der weltweite Klimagipfel war in Lima und ihr wart dabei als Reporter, zwar nicht fürs Radio, aber trotzdem habt ihr da sehr viel mitbekommen. Was war da so das spannendste Erlebnis?
Es ist eigentlich schwer zu sagen, was das spannendste Erlebnis war. Es gab sehr viele spannende Erlebnisse, fand ich. Es war spannend, bei der großen Demonstration dabei zu sein, die von der Cumbre de los Pueblos, der Alternative, Pop so gesagt, dabei zu sein. Und ich habe einmal einen Bundestagsabgeordneten von der SPD interviewt und darüber danach mit einer anderen deutschen Freiwilligen, die hier ist, habe ich dann das Interview gehalten und danach einen Artikel geschrieben. Und dann waren wir auch noch einmal außerhalb von Lima und haben da recherchiert über ein Umweltthema. Es gab verschiedene Sachen, die interessant waren.
Ja, und zum Beispiel gab es ein großes Side-Event, das hieß Voces por el Clima. Da gab es halt verschiedene Ausstellungen über die 5 großen Themen wie Berge, Ozeane, Ciudades Sostenibles.
Nachhaltige
Städte und solche Sachen halt. Und da gab es halt große Ausstellungen. Und was ich interessant fand, war zum Beispiel so ein riesiger Plastikball, den sie da aufgebaut haben. Das war also so ein riesiger Ball aus Plastikflaschen und allem möglichen Plastikmüll. Und man konnte eben in diesen Ball reingehen und sozusagen fühlen, wie sich die Fische im Ozean also fühlen. Also mit dem ganzen Müll, der da auf der Oberfläche schwimmt. Und das war halt schon, finde ich, ein komisches Erlebnis, weil es echt nicht schön ist, in so viel Müll leben zu müssen. Und das war halt, das konnte halt den, vor allem Kindern, also da waren auch viele, viele Kinder auf diesen Events, die konnten halt so lernen, wie es halt mit unserem Ozean steht und so weiter.
Als ihr da die Jugendlichen oder Kinder auch befragt habt zum Klimawandel, was ist da rausgekommen? Ist da Bewusstsein da gewesen oder?
Also ich habe die Interviews habe ich gemacht, das war hier mit Jugendlichen aus Villa El Salvador und das waren Jugendliche zwischen 15 und 29, also schon ein bisschen größer die Spanne, aber es war halt so, dass die Älteren vor allem, die hatten viel mehr Wissen darüber, also die wussten dann auch, was die COP20 ist, die hatten dann auch mehr Infos sozusagen parat, während die Jüngeren meistens gar nicht wussten, was die COP20 ist. Die haben sich da halt ein Fußballturnier drunter vorgestellt oder ein Musikevent oder solche Sachen halt. Also die wussten das halt nicht. Und auch wenn ich sie gefragt habe, ja, glaubst du, dass der Klimawandel dich beeinflussen könnte, dich auch betrifft, dann war halt die Antwort nee. Also das ist hängt halt auch von den Altersgruppen ab, von den Interessen und eben daran, ob sie noch in der Schule waren, weil die beiden Älteren haben eben schon studiert gehabt und die wussten das halt dann auch, während die Jüngeren noch Schüler waren und eben weniger Wissen darüber hatten oder gar kein Wissen darüber. Also es war schon interessant.
Was habt ihr mitbekommen darüber, inwieweit Peru vom Klimawandel auch selber betroffen ist?
sehr stark an. Das, was wir mitbekommen haben, ist dass Peru eigentlich eines der Länder ist, das am stärksten betroffen wird, sein wird oder ist schon vom Klimawandel, einfach schon, weil es so verschiedene Ökosysteme hat und dann zum Beispiel ganze Gletscher, die schmelzen und eigentlich schon fast aussterben, weil eigentlich existieren kaum noch Gletscher. Also es gibt ganz verschiedene Ecken, auch Lima ist ja zum Beispiel eine Riesenstadt, die mitten in der Wüste ist. Und da muss man denken, dass die Wasserprobleme halt einfach riesig sind. Ja, es gibt also ganz verschiedene Sachen, aber auf jeden Fall ist Peru sehr betroffen vom Klimawandel.
Ja, vor allem auch mit dem ganzen Verkehr und dem ganzen Schmutz, der da außen steht und so weiter. Also es ist schon, stark betroffen. Also manchmal ist es auch so mit dem Wasserproblem, dass wir manchmal einfach den ganzen Tag gar kein Wasser haben und dann muss man halt gucken, wie man damit auskommt und so weiter.
Wie kommt ihr damit aus? Wie kommt ihr damit aus? Kommt einfach in Villa El Salvador kein Wasser aus der Leitung?
Ja, also es kann sein, also dass du manchmal an einem Tag aufstehst, dann willst du duschen, aber es kommt kein Wasser aus der Leitung. Und das kann den ganzen Tag so andauern, manchmal auch 2-3 Tage, das ist hier ganz üblich eigentlich. Also ab und zu kann das passieren und das ist halt so, dass die Leute hier entweder riesige Wassertanks haben, wo sie Wasser ansammeln, damit sie eben Wasser haben, falls kein Wasser kommt. Oder man sammelt es in Flaschen oder Kübeln und dann muss man sich halt eben so duschen, indem man sich das Wasser überschüttet und so weiter. Also, aber es gibt auch Familien, die das gar nicht haben und die haben dann halt den ganzen Tag gar kein Wasser.
Ein alltägliches Problem in der Wüste, bei uns ist es selbstverständlich. Jetzt können wir mal wieder hier die Peru AG auch mit ins Spiel, ins Boot holen. Tübingen ist ja eine grüne Stadt, ne, mit einem grünen OB und Thema Klimawandel ist, schätze ich mal, relativ häufig präsent. Inwieweit ist es für euch ein Thema? Was habt ihr für eine Perspektive dazu, zu diesem Thema? Und vielleicht auch gleich, um den Link wieder zu schlagen, auch inwieweit habt ihr vom COP20, von dem Klimagipfel, was mitbekommen? Florian, fangen wir bei dir an.
Also vom Klimagipfel mitbekommen habe ich tatsächlich recht wenig, muss ich sagen. Wie das bei uns hier im Alltag so ankommt, es ist so, wie Sie schon gesagt haben, Tübingen ist eine grüne Stadt und es wird sehr viel Wert drauf gelegt. Es gab zum Beispiel in den unteren Klassenstufen bei uns immer einen Klimabeauftragten, der dann dafür zuständig war, dass die Heizung nicht zu hoch gedreht war, das Fenster immer geschlossen war, solche Sachen. Auch wenn Felicitas vielleicht gleich noch was zur Umwelt AG sagen wird.
Ja, wir hatten mal eine Umwelt AG und die hat sich auch sehr engagiert, aber wie gesagt, das Thema Umwelt war vor 3 oder 4 Jahren viel, viel größer und geht jetzt in Vergessenheit und so auch unsere Umwelt AG, die gibt es jetzt leider nicht mehr und jetzt gibt es nur noch die Umweltbeauftragten in den Klassen. Ich war selbst auch mal Umweltbeauftragte, aber wir waren uns da, glaube ich, in dem Alter auch noch gar nicht so bewusst, dass wie viel wir da ausrichten können mit Heizung runterdrehen und Fenster schließen. Und deswegen haben wir da, glaube ich, auch gar nicht so richtig drauf geachtet. Also ich glaube, es kommt jetzt auch eher erst in diesem Alter und dann wird es auch eher wichtiger. Aber auch irgendwie durch die Medien und so wird das jetzt auch nicht mehr so wertgeschätzt, finde ich.
Dass das so verloren geht, ja? Glaubst du, das liegt an Medien oder woran könnte es sonst noch liegen? Vielleicht Eva Maria auch von Lehrerseite?
Ich weiß nicht, ob es insgesamt verloren geht. Also ich denke, es ist natürlich sehr wichtig, die Umweltproblematik, die ja viel auch mit einer wild expandierenden Wirtschaft zu tun hat, auch mit jungen Leuten zu thematisieren. Aber ich denke, man darf dabei nicht aus dem Auge verlieren, wer die Verursacher und die Profiteure dieser ganzen Geschichte sind. Und so schön es ist, wenn man in Schulen die Fenster schließt oder die Heizung ein bisschen runterdreht, denke ich, sollte es nicht davon ablenken, auf wer wirklich sonst von einer Art zu wirtschaften profitiert, die keine Rücksicht auf die Umwelt und auch nicht auf die Menschen nimmt. Also wir haben in Deutschland auch und auch in Tübingen ja manchmal, so schön ich das finde, die Umweltfrage zu thematisieren, aber manchmal haben wir ja auch eine Art, sag mal auf, in Anführungszeichen bitte Kleinigkeiten uns sehr zu konzentrieren und dabei irgendwie den großen Zusammenhang zu verlieren, Müll ganz säuberlich zu trennen und da unsere ganze Energie reinzutun und dann, sagen wir mal, wichtigere Geschichten gar nicht anzugreifen, weil sie eine grundsätzlichere Frage stellen würde. Und das wäre auch mal eine Frage für euch nach Peru. Ihr habt gesagt, Peru ist sehr betroffen Und es wäre vielleicht nochmal ganz gut, irgendwie so zu wissen, inwiefern ist wer in Peru betroffen als, ohne Anführungszeichen, auch Opfer der Auswirkungen des Klimawandels, und wo sind auch in Peru Schichten der Gesellschaft oder Leute oder Kräfte, die eher zu den Verantwortlichen gehören. Das gibt es ja in Peru auch, denke ich.
Also die am meisten betroffen sind, glaube ich, sind eher die ärmeren Leute.
Also von den Auswirkungen dann?
Ja, von den Auswirkungen vor allem die ärmeren Schichten.
Besonders auch in dem, was Gebirge ist und auch in der Selva, also in dem Regenwald, da sind die Leute, glaube ich, am meisten betroffen. Wo man auch sagen kann, dass eigentlich hier in Lima, in den ärmeren Bezirken, die
Leute sehr betroffen sind. Also das muss man, also ist vor allem ein sehr großer Unterschied zwischen den äußeren Vierteln Limas und Vierteln wie Miraflores, San Isidro und so weiter. Da leben halt eher die Reicheren, die Oberschicht, die vielleicht nicht so davon betroffen ist von den Auswirkungen, weil sie eben gut gebaute Häuser haben. Sie haben eine gute Müllentsorgung, sie haben eine gute Wasserversorgung, während die Menschen, die eben in den ärmeren Vierteln leben, das nicht haben. Es ist halt zum Beispiel auch so, dass manchmal die Müllabfuhr tagelang nicht vorbeikommt und der Müll fängt an zu stinken. Das heißt, die Leute schmeißen ihn auf die Straße, weil wer will bitte schön Müll bei sich zu Hause lagern, der anfängt zu stinken. Und dann schmeißen sie ihn auf die Straße. Es entstehen riesige Müllberge und vor allem jetzt im Sommer mit der Hitze, stehen daraus, ja, es ist wirklich eklig, weil daraus entstehen wirklich so giftige Gase, die auch nicht gut für die Gesundheit sind. Und das hat dann Auswirkungen eben auf die Menschen in den ärmeren Vierteln, weil dort eben die Organisation nicht so gut läuft wie in den reicheren Vierteln. Und was war die andere Frage, wer eben die Akteure sind, oder?
Ja, also ich denke, es gibt im Norden von Peru auch Goldminen, deren Ausbeutung negative Folgen für das Wasser hat, und welche Kräfte auch in Peru, seien es in Anführungszeichen nationale, peruanische oder andere internationale Akteure, gehören auf dem Gebiet von Peru mit zu den Verursachern. Das gibt es ja in Peru auch.
So genau weiß ich das nicht, aber ich würde mal sagen, dass vor allem internationale Firmen oder Organisationen, die eben hier billiger produzieren können, auch schuld dran sind, dass Peru so stark davon betroffen ist. Aber das hängt auch von allen ab. Also ich glaube, dass auch alle Menschen, die in Peru leben, irgendwie da ihre Hand dann mit dem Spiel haben, weil es einfach darum geht, wie lebe ich. Deswegen finde ich, dass da alle ein bisschen Schuld dran haben. Also müssen auch alle was dafür tun, damit sich das ändert. Vielleicht haben manche Menschen mehr Chancen, weil sie mehr Geld haben, und andere eben nicht, weil sie nicht so viel Geld haben. Aber was ändern müssen alle, nicht nur die Firmen oder was weiß
ich. Ja, und wird da auch was dagegen getan? Also versucht ihr, oder also ist da auch so ein Umweltbewusstsein, dass irgendwas versucht wird, gegen den Umweltwandel zu tun, irgendwie gegen den Klimawandel?
Also das Radio an sich ist ja ein Medium, mit dem man ziemlich viel verbreiten kann. Also im Radio wird auch sehr, sehr viel darüber berichtet, dass man eben seinen Müll gescheit entsorgen soll, dass man aufpassen soll, zum Beispiel auch an den Stränden den Müll entsorgen und nicht einfach im Sand vergraben und so weiter. Also solche Sachen.
Oder ins Meer werfen.
Genau. Und vor allem auch an den Schulen habe ich gemerkt, vor allem in El Salvador gibt es viele, viele Umweltprojekte, in denen eben die Kinder lernen, wie sie mit der Umwelt umgehen sollen.
Genau, zum Beispiel war ich da bei einem Projekt hier in El Salvador in der Schule, und in einer Schule, und die haben halt so ein Projekt gemacht, wo sie eine Art Gemüsegarten gebaut haben aus Plastikflaschen, und da mit einem bestimmten System das so gemacht haben, dass sie das Wasser dort, was dort benutzt wird, wieder benutzt wird, also so gesagt ein Wasserzyklus entsteht, und so wenig Wasser wie möglich verschwenden und gleichzeitig halt diese Plastikflaschen benutzen. Und das ist schon mal ein Projekt, um halt dieses Umweltbewusstsein mehr zu stärken unter den Schülern.
Was hier auch ziemlich sozusagen oft gemacht wird, ist Recycling. Also darauf punkten die Leute sie ziemlich stark. Es gibt halt eben solche Zentren, wo du hingehen kannst und zum Beispiel dein Holz oder das du nicht mehr brauchst, verkaufen kannst. Und das kaufen diese kleinen Firmen sozusagen dann und recyceln das dann und nutzen das für andere Sachen. Also das ist auch hier ziemlich stark vertreten.
Vielleicht nochmal jetzt auch die Mona ins Spiel zu bringen. Wir haben gehört, im Ulan-Gymnasium gibt es Umweltbeauftragte. Was passiert in Fei Alegria, an der Partnerschule des Ulan-Gymnasiums, denn in Sachen Umweltbildung
Also hier wird Mülltrennung gemacht. Also ich glaube, da hat die Stadt Tübingen sogar damals viel gespendet. Jedenfalls wird Müll getrennt im Colegio. Und was auch voll schön ist, vor vielen Klassenzimmern sind kleine Gärtchen sozusagen, also wo halt Pflanzen und Bäume eingepflanzt werden und stehen auch viele Schilder rum, dass ein Baum Leben bringt und dass man auf die Bäume aufpassen soll, die Pflanzen schützen sollen, weil sie das Leben geben. Also es wird Müll getrennt, es wird allgemein, wird hier im Kollegium, finde ich, schon sehr ein Gefühl davon vermittelt, was, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und dass eine Erde grün sein muss, also dass man auch Bäume braucht, weil hier einfach gerade alles so trocken ist. Und ich habe auch mal ein paar Schüler halt so gefragt, ob sie wissen, was die Carbenke ist. Und klar, natürlich wissen viele nicht oder wissen nicht viel, aber es ist schon allgemein bekannt, was mit Umwelt ist. Und also ich finde, hier im Kollegium wird schon das Gefühl vermittelt für eine Umwelt und dass man sie schützen muss.
Viktor, du hast noch nichts gesagt. Du gehst demnächst zum Thema Klimawandel. Du wirst demnächst von Tübingen, also hier vom grünen, feuchten Tübingen ins trockene Villa El Salvador gehen. Deine Perspektive auf Klimawandel, COP20 und eben auch die Perspektive, ein Jahr in der Wüste zu sein?
Ja, also erstmal, wozu hier, glaube ich, also jetzt von Tübingen aus noch niemand was gesagt hat, ist, was wir mitgekriegt haben vom Klimagipfel, und zwar ist es, ich denke, das hat die ganze Welt mitgekriegt, dass da nicht viel gelaufen ist, dass es zu so einem gewinnbringenden Ergebnis geworden ist für die Umwelt. Und deswegen denke ich, sollte man, also ist es wichtig, weiterhin die Bevölkerung zu informieren und, wie Frau Kustermann gesagt hat, nicht nur kleine Dinge zu machen, wie hier in Tübingen, sondern halt, dass alle, also den Druck erhöhen auf größere Akteure, die Einfluss haben auf die Umwelt. Und deswegen wollte ich euch auch fragen, weil ihr gesagt habt, es war spannend für euch, auf Demonstrationen zu sein. Was sind denn da, in welche Richtung geht es? Gibt es da konkrete Förderungen an andere Akteure in Peru? Oder ja, was ist so der Grundton von den Demonstrationen? Oder der Demonstration, auf der ihr wart?
Das war ja die Marcha de los Pueblos, das war die Demonstration gegen den Klimawandel. Da haben verschiedene Organisationen, verschiedene Leute mitgemacht, auch Gruppen aus der Selva, die eben protestiert haben gegen den Klimawandel. Vor allem die Selva ist ja sehr davon betroffen, weil die Indigenas, also die indigene Bevölkerung, aufgrund der ganzen Abholzung vom Regenwald eben immer weiter zurückgedrängt wird, obwohl der Regenwald an sich ziemlich wichtig ist dafür, dass eben kein Klimawandel entstehen kann, weil die Bäume ja für die Sauerstoffproduktion und so weiter zuständig sind. Und das war dann eben diese Demonstration gegen den Klimawandel sozusagen. Die ging dann eben von, ich weiß nicht, Campo de Martes bis Plaza San Martin in Lima. Das war eine ziemlich lange Strecke und da haben die Leute eben protestiert.
Ja, und das war auch eine internationale Demonstration sogar, weil es waren Leute aus allen möglichen Gegenden der Welt auch dabei. Es waren auch deutsche Gruppen, habe ich auch gesehen, die dabei mitgemacht haben. Und deswegen, es war sehr interessant, diese ganze Vielfalt an Leuten und Gruppen, die ja mitgemacht haben, zu sehen und wie engagiert die ganzen Leute halt auch waren für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel.
Ja, gab es da aber so konkrete Forderungen? Also im Prinzip, was stand auf den Schildern drauf von den Demonstranten, wenn man so sagen will?
Ein Satz war, dass man, genau, lasst uns das System ändern und nicht das Klima. Das war so der Leitsatz von dem Ganzen. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Satz, alleine sind wir nur ein Tropfen, aber zusammen sind wir wie ein Fluss. Also dass wir halt alle zusammen etwas unternehmen müssen, weil alleine an sich kann man nicht viel machen. Das waren halt solche Sachen.
Okay.
Und glaubt ihr, die haben irgendwas erreicht? Irgendjemanden stärker darauf aufmerksam gemacht oder irgendwas Konkretes verändert?
Sie auf jeden Fall bekommen. Da an dem Tag war der ganze Verkehr lahmgelegt, weil die Leute auf den Straßen gelaufen sind. Und ich glaube, also an sich ja, finde ich, in Peru vor allem hat man ziemlich viel auch davon in den Nachrichten mitbekommen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es international war.
Also es hat tatsächlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so ein bisschen drauf gelenkt, auf den Klimawandel.
Ja. Okay.
Also es war schon drauf gelegt, obwohl man dabei sagen muss, dass sie vielleicht manchmal auf falsche Weise das dargestellt haben. Etwas negativ, als wäre es eine negative Demonstration. Aber auf jeden Fall, also Aufmerksamkeit haben sie trotzdem bekommen.
Ist alles friedlich geblieben? Wie war die Stimmung da?
Ja, Demonstration schon.
War alles friedlich.
Ja.
Ausnahmsweise.
Wenn man hier auch, wenn man hier Demonstrationen sieht, ist ja oft so sehr ja, repressiver Umgang zum Teil auch, viel Polizei immer dabei. Wie waren die Begleitumstände da?
Also auf der Marcha de los Pueblos ist alles friedlich geblieben. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat. Also es hat jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun, aber hier in den letzten Wochen haben viele Demonstrationen stattgefunden, weil
es gab ein Gesetz gegen...
Genau, es wurde ein Gesetz eingeführt, das eben die Arbeitsbedingungen für die Jugendlichen geändert hat, auf schlechte Weise. Und dafür sind die Jugendlichen eben auf die Straße gegangen. Und diese Demonstrationen sind wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also die waren wirklich brutal.
Also nicht von der Seite der Demonstranten, sondern von der Polizei, wie sie eingeschränkt hat und dann mit Tränengas und allen möglichen anderen Methoden gegen die Jugendlichen oder Demonstranten insgesamt einfach vorgegangen sind.
Ja. Und was war das?
Das ist auch ein nächstes Thema, über das wir in Tuvia berichten werden. Also einmal über dieses Gesetz, das eingeführt wurde, das aber auch schon wieder abgesetzt wurde. Und das andere ist über die Pegida, also die Demonstration in Deutschland.
Oh, also das Gesetz, das die Jugendarbeitsrecht verändert hat, das haben sie kassiert aufgrund von den Demonstrationen? Oder könnt ihr nochmal vielleicht sagen, was genau da genau drin stand, was das Gesetz denn sagen sollte?
Einmal, dass statt 30 Ferientagen nur noch 15 Ferientage sind. Dann einmal wurde die Familienhilfe wurde eingeschränkt, also dass man halt eben Geld bekommt, um die Familie zu unterstützen. Das wurde ziemlich eingeschränkt. Man bekommt, ich weiß halt nur auf Spanisch, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Also, Gratifikation des CPS. Ja, das sind halt
verschiedene.
Es wurde auf jeden Fall wirklich stark eingeschränkt, sodass die Jugendlichen sozusagen ausgebeutet werden können von den Unternehmen, ja? Weil die halt nicht mehr so viel Geld in ihre Arbeiter stecken müssen. Sowas war das halt. Und das war nicht in Ordnung für die Jugendlichen. Und seitdem haben 5 Demonstrationen stattgefunden, die wirklich. Also es sind viele, viele Jugendliche auf die Straße gegangen. Das war wirklich beeindruckend. Aber es halt. Bisschen brutal gewesen auch von der Seite der Polizisten. Mit Tränengas, die wurden geschlagen und was weiß ich, festgenommen, obwohl manche saßen nur auf dem Boden und haben friedlich demonstriert, wurden festgenommen und so weiter. Also es war schon eine krasse Sache.
Aber diesbezüglich muss es doch dann schon irgendwas Konkretes gegeben haben. Also zum Beispiel an eine bestimmte Firma eine Forderung oder.
Forderung war an den Präsidenten vor allem, dass dieses Gesetz abgesetzt wird, weil es eben die Jugendlichen ausbeutet. Und am Ende haben sie es dann auch geschafft. Also am 23. Diesen Montag, am 26. Wurde das Gesetz abgesetzt. Und die Jugendlichen haben, also durch die Demonstration genau, haben sie gewonnen.
Das sind doch mal positive Neuigkeiten aus Peru.
Genau,
ja.
Gibt es hier noch Fragen aus der Runde? Peru AG.
Wie üblich sind denn so Demonstrationen in Peru? Also davon habe ich persönlich keine Vorstellung. Hier in Deutschland sind ja Demonstrationen fast schon Alltag. Also da geht man recht schnell auf die Straße. Wie ist denn in Peru? Ist da so eine Demonstration eher ein Großereignis oder eher normal?
Also in Bezug auf die letzten Wochen ist es schon was Normales geworden. Also es gab eigentlich jede Woche fast eine Demonstration.
Aber es war schon immer auch ein Großereignis. Also es sind wirklich viele Leute hingegangen, weil es auch viele Leute betrifft. Und deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch auf das Thema an, auf was die Demonstration geht.
Ich glaube, es hängt auch von dem Thema stark ab. Und wie viel die Leute, also die Betroffenen, wie viel sie daran glauben, dass sie was ändern können.
Seid ihr da dann auch dabei gewesen, auch fürs Radio? Habt ihr darüber berichtet?
Ja, wir sind fürs Radio auf die erste Marcha gegangen, die war letztes Jahr am 18. Dezember und die ist da auch schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, deswegen sind wir seitdem nicht mehr hingegangen.
Zu eurer eigenen Sicherheit?
Ja, weil man weiß ja nie, was passieren kann, deswegen war es besser, dass wir nicht hinzugehen. Und die anderen waren ja dann noch schlimmer. Also die erste war relativ friedlich im Vergleich zu den folgenden.
Aber da war es für euch auch schon ein bisschen kribbelig? Oder wie war das?
Es war schon kribbelig, es riecht nicht schön.
Also Tränengas ist nicht lustig.
Gar nicht lustig.
und auf das Erlebnis, also das würde ich nicht wieder gerne erleben.
Nee, ich auch nicht. Also das war ein einmaliges Erlebnis, muss ich nicht noch einmal erleben.
Und die anderen, die folgenden, waren ja richtige Straßenkämpfe. Also das wurde auch in den Nachrichten gezeigt, da hat man gesehen, alles war total im Nebel, es wurden Steine geworfen. Also es waren so richtige Kämpfe auf der Straße und das ist halt schon gefährlich. Deswegen.
War das trotzdem Thema im Radio auch bei Stereo Villa? Sind dann andere Leute da?
Das war ein großes Thema. Auch jetzt erst recht bei der letzten Demonstration, die jetzt am Montag war, genau an dem Tag, wo es dann halt auch das Gesetz abgesetzt wurde, habe ich ständig darüber auch berichtet und unsere
Radiokollegen waren live dabei.
Waren live dabei und haben darüber berichtet. Also das war schon immer ein großes Thema.
Fragen aus der Runde? Peru AG an die Freiwilligen in Villa El Salvador?
Ja.
Eva Maria.
Habt ihr eine Vermutung, das ist ein bisschen so eine interkulturelle Frage, warum so eine Demonstration dort ein bisschen anders abläuft als hier? Hat es was mit mehr Repression durch die Polizei zu tun oder wie seht ihr das?
Also die Polizei hier kann man nicht wie die Polizei in Deutschland vergleichen. Die Polizei hier ist korrupt. Also man kann der Polizei nicht wirklich vertrauen. Also es wurde uns auch oft gesagt, ja, ehrlich gesagt, könnt ihr die Polizei vergessen. Und ich weiß nicht genau, ob die Polizei das Recht dazu hatte, Tränengas zu benutzen, aber an sich ist das denen eigentlich egal. Wenn sie sehen, etwas läuft aus dem Ruder, obwohl es nicht aus dem Ruder gelaufen ist, das war das Problem. Ja, wenn wir jetzt keine Lust mehr haben, dann benutzen wir Tränengas, damit die Demonstration endlich zu Ende ist.
Okay. Ja, auch zum Beispiel bei einem Platz, der eigentlich ist es verboten vom Gesetz her, dass da Tränengas benutzt wird. Trotzdem haben sie bei einer der Demonstrationen die Leute da mit Tränengas geworfen. Also so sehr haben sie nicht auf die Gesetze und so geachtet.
Okay. Die Sache ist auch, dass manche Polizisten sich während der Demonstration eben als normale Bürger verkleidet haben und dann irgendwann angefangen haben, Chaos anzurichten, damit eben das alles aus dem Ruder läuft. Das war, also man hat das wirklich gesehen, das waren Polizisten, die verkleidet waren, um eben Unruhe zu stiften und sozusagen dann die Jugendlichen schlecht dastehen zu lassen. Weil das kann man so rüber, als ob die Jugendlichen brutale Schläger sind, die auf die Straße gehen und nur Chaos anrichten, obwohl es überhaupt nicht so war. Also das ist halt schon wirklich ganz anders als Deutschland.
Okay, danke.
Seid ihr euch da sicher, dass da wirklich Anzettel...
Ja, es ist bestätigt, auch vom Radio Segovia bestätigt, ist auch aufgenommen worden. Man hat das deutlich gesehen, dass da Polizisten waren, die sich verteilt haben und danach eben...
Und was
obwohl es natürlich auch, aber von offizieller Seite ist es natürlich nicht erlaubt und sie sagen, nein, es gibt keine, aber es ist klar, sowas von klar, dass da Polizisten sich verkleidet haben und als zivile Leute angeblich dort hingegangen.
Ich habe auch eine Journalistin, also eine Studentin, Journalismusstudentin interviewt, die auf der vorletzten Demonstration dabei war als Journalistin und die hat mir das auch bestätigt, die hat das auch gesehen, dass da verkleidete Polizisten auf der Demonstration waren.
Okay.
Ich würde gerne nochmal zum Klimawandel und zum COP20 zurückkommen, weil wir haben hier ja, die Ergebnisse ganz kurz gestriffen, dass es eben nicht so richtig viel gab. Aber was habt ihr noch mitbekommen, auch was da an ja, Ergebnissen, was an Beschlüssen herausgekommen ist?
An sich, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel mitbekommen. Es war auch wirklich komisch, weil vor der COP20 und während der COP20 hat man in Lima an sich nichts davon mitbekommen, außer man war im Thema wirklich drin. Außer man hat sich informieren wollen, weil sonst hat man an sich nicht wirklich was mitbekommen. Und danach eben auch nicht mehr wirklich.
Ja, also ich weiß was auf jeden Fall, dass sie wollten ja diesen Entwurf für diesen Vertrag da erstellen. Ich weiß, dass sie ungefähr schon was gemacht haben, schon eine Art Entwurf entstanden ist, bloß dass es Meinungen gibt, dass der lange nicht genug ist und dass es halt sehr oberflächlich ist und dass sie am Ende nicht konkrete Forderungen hatten. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was jetzt exakt die Sachen waren, die dort beschlossen wurden oder nicht beschlossen wurden.
Vielleicht nochmal, Viktor, eine Runde zu deiner Motivation und auch zu deiner Perspektive auf dein Freiwilligenjahr. Was erhoffst du dir für dich?
Für mich erhoffe ich mir, ja, jetzt ist so eine Allerweltsantwort, dass ich meinen Horizont erweitern kann. Es ist so echt ein bisschen eine Reise noch ins Ungewisse. Ich weiß noch nicht so viel. Ich habe mit den Eltern von der Mona geredet und noch mit anderen früheren Freiwilligen, aber ansonsten habe ich noch recht wenig Vorstellung davon und ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, da komplett ins Ungewisse und ins Neue auch aufzubrechen sozusagen und das alles neu zu erschließen mir. Ich habe ja ein Jahr Zeit.
Welche Tipps könnt ihr ihm vielleicht geben? Was soll er machen? Was soll er nicht machen?
Ich habe schon gehört, ich soll einen Schlafsack mitnehmen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Sache. Erst recht im Winter kann es nämlich sehr kalt werden, weil die Häuser nicht so isoliert sind. Also
es gibt noch erst. Ja, es gibt keine Heizungen hier. Deswegen. Im Winter ist der Schlafsack, also ein warmer Schlafsack ist wirklich wichtig, weil sonst, ciao.
Okay.
Nein, also im Winter haben wir echt gelitten. Jetzt geht's. Ja. Jetzt ist es sehr heiß, aber.
Aber im Winter ist es halt.
Nee, im Winter ist es echt nicht schön. was noch?
Und ganz der Sport.
Der Sport. Schokolade.
Wieso gibt's keine gute Schokolade in Peru?
Das bringt man einfach mit als Geschenk.
Nein, oder für dich?
Oder so. Für dich?
Okay.
Na, für die anderen bitte.
Du kannst dich auf jeden Fall freuen, wie es Salvador ist, halt nicht Tübingen. Auf jeden Fall anders. Es ist sehr, sehr anders, aber du kannst dich freuen.
Darauf bin ich eingestellt.